Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Mein Name ist Petra Lünen und meine Gesprächspartnerin endlich wieder einmal Corneli Haack. Herzlich willkommen, liebe Frau Haack.
Vielen Dank.
Wenn Sie zu Besuch sind, dann geht es immer um Geschichte und meistens um gegen das Vergessen. Ich erinnere noch einmal an unsere Folge, einmal um den Sportarzt Paul Holzer und die Maccabi-Bewegung und vor allem aber an die Folge zum Thema Selbstmord als letzter Ausweg. Da ging es um Richard Horwitz und das Tagebuch von Adolf Guttentag. Das ist schon fast 2 Jahre her, Frau Haack, war auch sehr erstaunt, aber Sie haben uns heute wieder eine sehr, sehr detailreiche und eine sehr andere Biografie mitgebracht, und zwar geht es heute um Emil Medak.
Genau, ja.
Ja, starten Sie mal in das Leben von Emil Medak. Er wurde 1890 in Wien geboren. Wie muss man sich das vorstellen, sein Leben in dieser Zeit?
Ja, Emil Medak stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie, und zwar, er ist der Sohn der Kaffeehausbesitzer des Café Dobner in Wien. Dieses Café Dobner war ein sehr, sehr bekanntes, großes Wiener Kaffeehaus, besucht von Literaten, von Schauspielern, von Künstlern aller Art und wirklich sehr, sehr bekannt. Aus dieser Familie stammt er. Er hatte noch 4 Schwestern. Und nachdem er anfing, Medizin zu studieren, hat dann seine Schwester und sein Schwager dieses Kaffeehaus übernommen. Dazu, um die Geschichte des Kaffeehauses zu vervollständigen, sein Vater ist Anfang der 1940er Jahre gestorben, seine Mutter leider nach Theresienstadt deportiert worden und ist dort gestorben. Viel später hat die Schwester dann versucht, dieses Kaffeehaus wiederzubekommen, beziehungsweise es wurde ihr zugesprochen, aber es war natürlich verloren.
Und Sie greifen schon ganz weit nach vorne, welche Tragik diese Familie erlebt. Dennoch ist es natürlich eine Zeit, Wien, eine Metropole, geprägt von Kultur und Fortschritt, also sicherlich für Emil Medak eine spannende Zeit gewesen. Er beginnt dann sein Medizinstudium in Wien und kämpft im Ersten Weltkrieg. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und er beginnt seine internistische Ausbildung an der Universitätsklinik Wien, zuerst bei Karl Friedrich Wenckebach. Wie war denn dann sein weiterer Werdegang? Er hat ja vor allem ganz wesentliche wissenschaftliche Arbeiten für die Gastroenterologie geleistet.
Ja, er hat in dieser Zeit zusammen mit Bruno Pribram eine wegweisende Publikation veröffentlicht. Es ging darum, dass er die Galleflüssigkeit untersucht hat, die er mit einer Duodenalsonde bei Patienten mit unklarem Ikterus gewonnen hat. Und durch diese Analyse dieser Galle hat er eine Differentialdiagnose zwischen Lebererkrankung, Gallenwegsabflussstörungen oder auch hämatologische Erkrankungen gemacht. Denn wir müssen uns klar machen, damals war noch nicht bekannt, dass es ein konjugiertes und ein nicht konjugiertes Bilirubin gibt, was wir heute als selbstverständlich ansehen bei einer Abklärung eines Ikterus. Das war damals alles noch nicht möglich. Und diese Arbeit hat er zusammen mit eben Bruno Pribram publiziert.
Ja, ich finde das immer wieder unglaublich, was für Bögen man da schlagen kann in die heutige medizinische Versorgung. Die Medaks bekommen dann 2 Kinder und Emil Medak lässt sich als Kurarzt nieder. Vielleicht noch 2, 3 Worte zu dieser Etappe seines Lebens.
Ja, er hat sich in Bad Vöslau niedergelassen. Das ist ein kleiner Kurort in der Nähe von Baden. Und Baden war ja ein sehr großer, bekannter Kurort in Niederösterreich. Und Bad Vöslau, eine kleinere, ja, ein Ableger. Er war dort als niedergelassener Arzt und Kurarzt tätig. Sie hatten dort eine kleine jüdische Gemeinde, aber keine eigene Synagoge, aber es waren dort eine kleine jüdische Gemeinde. Wie gut diese Praxis lief, welche Leute bei ihm waren oder so etwas, da habe ich nichts gefunden, da habe ich keine Hinweise.
Mhm. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen gegoogelt, wo ist denn Bad Vöslau? Niederösterreich war damals schon auch ein Ort, an dem viele Jüdinnen und Juden gelebt haben. Und für diese Gemeinde, für diese Menschen ändert sich dann natürlich die Situation schlagartig. Beginnend schon 1933, aber ganz schlagartig auch nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland 1938. Und das war auch für Emil Medak, glaube ich, sehr dramatisch. Schildern Sie nochmal, da passieren ja in sehr kurzer Zeit ganz viele Veränderungen, die sein Leben beeinträchtigen.
Ja, In Deutschland begannen ja die Einschränkungen für die Juden und Jüdinnen schon 1933 und haben sich bis 1938 immer weiter gesteigert. Als der Anschluss Österreichs kam, bedeutete es für die österreichischen Juden, dass mit einem Schlag diese ganzen Einschränkungen, die in Deutschland über Jahre immer schlimmer wurden, jetzt ab sofort galten. Das heißt, in wenigen Monaten durfte er seine Praxis nicht mehr betreiben. Bad Vöslau hat alle Juden ausgebürgert. Sie mussten bis Oktober 38, also nur 6 Monate nach dem Anschluss, alle Bad Vöslau verlassen. Mhm. Es war denen egal, wohin die gingen, die mussten weg. Und da ist er dann nach Wien gegangen.
Ja, ich glaube, Wien war dann die einzige Möglichkeit in Österreich noch, der einzige Ort, der noch zur Verfügung stand. Aber auch da war das Leben ja alles andere als gut. Ich habe in Ihrer Biografie gelesen, dass er schon im März 1939 dann seine Wertgegenstände abgeben muss. Und Sie haben dazu auch Informationen gefunden, eine Zeichnung, glaube ich. Und da würde ich doch nochmal nachfragen. Das sind ja so Dinge, die das immer unheimlich vergegenwärtigen. Es ist kein abstraktes Geschehnis, sondern das sind dann ganz konkret, man wird enteignet und dazu gehören ganz konkrete Dinge. Erklären Sie mal, wie Sie an diese Liste oder an diese Zeichnung gekommen sind. Er hat es ja gezeichnet.
Ja, im österreichischen Staatsarchiv ist seine Akte archiviert. Er hat einen Entschädigungsantrag gestellt und hat aufgelistet, was er dort alles hat abgeben müssen. Diese Unterlagen hatte er noch, die er da im März 39 ans Dorotheum, das ist ein großes Antiquitätenhaus, dort abgeben musste. Und in dieser Akte im österreichischen Staatsarchiv, dort hat er dann Zeichnungen angefertigt von den Gegenständen, die er dort abgeben musste. Mhm. Und die sind wirklich sehr gelungen, muss man sagen.
Mhm. Ja. Und was steht da drauf? Das ist die Perlenkette aufgezeichnet oder Mobiliar oder was?
Das sind eher Schmuckgegenstände.
Schmuckgegenstände, die man dann nachträglich geltend machte. Also das ist ein ganz kurzer Zeitverlauf. Also Sie haben gesagt, Sommer 38 der Beitritt, Ende 38 hat er schon alles verloren, Berufsverbot und so weiter. 39 im März gibt er seine ganzen Wertgegenstände ab. Und ich glaube, ungefähr um die Zeit schickt er dann auch seine Kinder nach Palästina. Was ist das für eine Entscheidung? Das hat mich auch beim Lesen so ein bisschen stutzen lassen, aber da steckt ja auch eine Geschichte hinter. Warum hat man diesen Schritt gemacht, seine Kinder allein nach Palästina geschickt?
1938 war die Situation für die Juden und Jüdinnen so, dass sie fliehen sollten. Die Regierung, Nazi-Deutschland, hat es gefordert, hat viele aufgefordert, verlasst Deutschland, lasst eure Wertgegenstände hier, aber flieht weg. Und hat diese Flucht quasi gefördert, wollte, dass die weggehen. Aber die aufnehmenden Länder haben wenig Visa ausgestellt oder Zertifikate, wie das hieß, in Palästina. Palästina war zu diesem Zeitpunkt unter britischem Regierung, das britische Mandat hatten die seit 1922 vom Völkerbund Berlin bekommen. Und die Briten haben sehr restriktiv diese Einwanderung begrenzt. Mhm. Diejenigen, die nach Palästina einreisen konnten, da hatten dann die jüdischen Mitbürger in Palästina sich schon am Anfang zumindest ausgesucht, wer für den Aufbau des Staates wichtig ist. Und das waren junge Leute. Und Leute, Landarbeiter, Bauarbeiter, Kraftfahrer und so weiter. Mhm. Akademiker gab es genügend. Die wollten sie nicht. Oder Alte und Kranke auch nicht. Mhm. Aber Jugendliche. Mhm. Und da gab es dann die Jugendallia. Das heißt, die Flüchtlingsorganisation, das speziell Jugendliche unabhängig getrennt von den Eltern aufgenommen wurden und dann in Kibbuzim versorgt wurden. Und da hatte Emil Medak wohl Plätze für seine beiden Kinder bekommen. Mhm. Die sind mit 18 Jahren und 15 Jahren allein und auch getrennt, war eines ein Mädchen, eines ein Junge, getrennt nach Palästina gegangen.
Aber, also getrennt nach Palästina, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, die eigenen Kinder in so einer Situation alleine in so ein fremdes Land zu schicken. Aber immerhin, in Anführungsstrichen, eine legale Immigration für die Kinder. Medak und seiner Frau gelingt das nicht, aber 1939 versucht Medak trotzdem nachzukommen, und zwar auf einem illegalen Weg. Und da erstmal die Frage, warum hat er seine Frau nicht mitgenommen? Wissen wir das? Also die ist ja zuerst in Wien geblieben.
Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht herausbekommen, warum seine Frau dort geblieben ist. Mhm. Sie ist dann nachher auch leider deportiert worden und im KZ Auschwitz ermordet worden. Ihm ist es gelungen, einen Platz auf dem Schiff Liesel zu bekommen, das diese illegale Emigration, die illegale Einreise nach Palästina durchgemacht hat. Mhm. Es war nach wie vor so, dass einfach keine Zertifikate, Einreisevisa für Palästina zu bekommen waren. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt, dann 38, 39, als die Situation immer schlimmer wurde, war das eine der Möglichkeiten noch eine illegale Einreise. Mhm.
Und die hatte ja verschiedene Facetten. Also Medaks illegale Reise nach Palästina beginnt in Wien. Es gibt dann organisierte Sonderzüge, die an die Donaumündung führen durch Rumänien. Das ist, glaube, das haben Sie eben im Vorgespräch berichtet. Warum haben die Rumänen das gestattet? Also was war da? Da steckt ja auch eine Geschichte dahinter, warum die Flucht durch Rumänien organisiert werden konnte.
Also Rumänien war zu der Zeit auch mit Deutschland durchaus in gutem Kontakt und hatte die ähnliche Politik, auch seine Juden loswerden zu wollen. Mhm. Ja. Genauso war es auch so, dass Österreich und Deutschland zu diesem Zeitpunkt wollte die jüdische Bevölkerung einfach loswerden. Lasst euer Geld da, aber geht weg. Mhm. Und deswegen war diese ganze Organisation dieser illegalen Emigration durchaus von Nazi-Deutschland oder von den Herrschenden dort geduldet und teilweise auch unterstützt, wenn sie wollten, sie loswerden. Mhm. Und genauso war es bei den Rumänen. Und die haben dann so behandelt, haben gesagt, ihr kriegt eure Transitvisa für eure Schiffe und die dort Bevölkerung, aber nehmt noch 80 oder 100 unserer Juden einfach mit von Rumänien aus. Mhm. Und die sind dann auf die eh schon vollen Schiffe nochmal draufgekommen. Die wurden auch, da wurde keine Zahlung gemacht. Das heißt, die Finanzierung, das Ganze war extrem schwierig und es wurde versucht, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Wohlhabenden, die deutlich mehr zahlen mussten, um auch solche Juden zu finanzieren, deren Flucht zu finanzieren. Mhm. Und Emil Medak, er war sicher ein sehr wohlhabender Mann, er war sicher einer der mit seiner Flucht dann auch noch andere finanziert hat. Mhm.
Also ich finde das ganz wichtig, dass man da nochmal so genau hinguckt, wie ist denn so eine illegale Migration, illegale Immigration, damit haben wir leider heute ja auch wieder sehr viel zu tun. Also einmal Rumänien hatte einen Selbstzweck, diese Transitvisa auszustellen, was sie mir aber auch erzählt haben, was ich total spannend fand, es gab so auch drei grobe Kategorien von Menschen, denen man dann die illegale Flucht ermöglicht hat und das war eben nicht nur, wer am bedrohtesten ist, kommt aufs Schiff, sondern es gab eben auch zwei andere Kategorien, vielleicht erzählen Sie uns daraus nochmal was.
Es ist ja so, diese illegale Emigration ist nicht von allen jüdischen Organisationen positiv gesehen worden. Für viele, die über Jahre verhandelt haben mit den Deutschen, mit den Briten, um möglichst viele Juden nach Palästina zu bringen oder auch in andere Länder, die haben immer wieder Verhandlungen gemacht, immer wieder Zugeständnis, immer wieder gemacht. Und die haben gesagt, ihr stört mit euren illegalen Aktionen. Da wird die Verhandlung nur noch schwieriger, wenn ihr das macht. Andere haben nun gesagt, jetzt habt ihr 5 Jahre lang organisiert und verhandelt und wir haben's, das Problem ist nach wie vor brennend und wird immer schlimmer. Wir machen diese illegale Emigration. Und da gab es welchen, die das aus Altruismus gemacht haben, um denen zu helfen. Aber da waren auch welche, die sich daran bereichert haben. Ganz klar, da waren Schmuggler dabei. Es war schwierig, eine Crew zu finden für diese illegale Schiffe. Das waren teilweise Menschen, die dann noch auf dem Schiff die Leute ausgeraubt haben. Das kam durchaus vor. Mhm. Und dann auch die Auswahl, wer darf jetzt auf so ein illegales Schiff? Mhm. Auch da haben sich die jüdischen Organisationen durchaus gestritten. Die einen haben gesagt, ja, wir brauchen die jungen Leute, die unseren Staat aufbauen. Mhm. Und andere haben gesagt, derjenige, der jetzt am gefährdetsten ist, der bekommt einen Platz. Mhm. Oder wie gesagt, dann auch noch, wir machen Platz für die 100 rumänischen Mitbürger, Juden, weil wir sonst keine Transitvisa bekommen. Mhm. Ja? Also die Auswahl, wer da nun auf diesen illegalen Schiffen war schwierig.
Ja.
Es gibt Zahlen dafür, dass in dieser Zeit, in der etwa 40.000 Menschen nach Palästina eingewandert sind, 40% illegal waren. Mhm. Also eine ganz hohe Zahl.
Und so wie Sie diese Auswahl und Schwierigkeiten erzählen, irgendwo da wird sich auch der Grund befinden, warum Medaks Frau nicht mitgekommen ist. Ich finde, das liest sich in der Biografie immer so ganz einfach in einer Zeile. Er reist ab, die Frau bleibt in Wien. Aber so wie Sie uns diese Komplexität ja jetzt sehr anschaulich geschildert haben, gibt es dafür sehr, sehr, sehr viele mögliche Gründe, die eine Rolle spielen.
Es kann gut sein, dass sie keinen Platz bekommen hat. Dass man gesagt hat, gut, einer kann mit, die Kinder sind in Palästina, das ist sinnvoll, dass da ein Elternteil hinterhergeht, aber nur einer. Das ist Spekulation, ich weiß es definitiv nicht.
Jetzt schafft Medak die Flucht, er landet in Haifa im Kriegshafen, glaube ich, oder das Schiff landet an und jetzt stellt man sich vor, da ist eine jubelnde Menschenmenge, die die Immigranten mit offenen Armen empfängt. Und nein, natürlich so ist es nicht.
So ist es gar nicht. Ja. Es ist so, das ist ja an sich geplant als ja verborgene Emigration. Verborgen deswegen, da sie mussten an den britischen Behörden vorbei. Und das heißt, es war eigentlich geplant, dass die großen Schiffe mit ihren 1000 Menschen daran in der Nähe des Hafens oder nicht in der Nähe, na, Entschuldigung, nicht in der Nähe des Hafens, sondern an irgendeinem Strand sind, mit kleinen Booten die Leute evakuiert werden, an den Strand gehen und möglichst rasch weg vom Strand, um diese Grenzpolizisten bzw. die britischen Behörden nicht zu sehen. Das musste dann bei Nacht und Nebel erfolgen und war unterschiedlich erfolgreich, diese Landung. Ja. Bei Emil Medak war es nun so, dass das Schiff schon gleich von der britischen Marine entdeckt wurde und in den Hafen von Haifa geschleppt wurde. Da war überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, diese Anlandung irgendwie zu bewerkstelligen.
Und Sie haben auch erzählt, dass diejenigen, die aufgegriffen wurden, die illegalen Einwanderer, auf die Quote, die man bereit war aufzunehmen, angerechnet wurde. Also jeder Illegale, der gefasst wurde, hat sozusagen die Möglichkeit einer legalen Aufnahme auch wieder geschmälert. Also auch ein völlig verrücktes System.
Ja, das da gibt es Andeutung, dass das immer wieder angedroht wurde. Wie weit es dann nun wirklich ganz konkret stattgefunden hat, weiß ich nicht. Da müsste man nochmal Historiker
ins Detail,
fragen. Und das war ja auch der Grund, dass manche jüdische Organisationen das nicht gern gesehen haben. Ziel war aber deswegen auch immer diese Anlandung der Flüchtlinge möglichst vorbei an den Behörden zu bekommen. Und bei Emil Medak sieht man das auch, wenn man seine weitere Aufenthalt sieht, dass das eine Rolle gespielt haben mag. Da kommen wir später nochmal drauf.
Ja, ich glaube, da können wir schon reinstarten jetzt. Er startet einen Neuanfang, erstmal im britischen Mandatsgebiet. Und das ist am Anfang auch nicht so einfach. Also die vollumfänglichen Tätigkeit, wie er die in Wien in Bad Vöslau gewohnt war, kann er da noch nicht direkt aufnehmen.
Nein, zuerst einmal ist er verhaftet worden. Da gibt es ein Protokoll vom 3. Juni. Ein anderes Protokoll sagt 4. Juni 39 ist er verhaftet worden und eingeliefert worden. Wie lang er im Gefängnis war, weiß ich nicht. Er ist wohl anschließend, und das hat mir seine Enkelin berichtet, in Jerusalem im Hadass-Krankenhaus eine Weile gewesen und war dann in einem Dorf Givat praktischer Arzt. Dort gibt es eine Bescheinigung in der österreichischen Akte, dass er dort von 1940 bis 1948 dort als praktischer Arzt gearbeitet hat. Givat war damals ein kleines Dorf, eine Produktionsgemeinschaft, nicht ganz ein Kibbutz, eine etwas Abart, und dort hat er als praktischer Arzt gearbeitet. Wie weit er da schon die Lizenz hatte oder wie alles das war, das ist ein bisschen unklar. Sicher ist dann, dass er 1948 in Jerusalem eine Praxis aufgemacht hat. Und 1948 ist ja der Staat Israel gegründet. Ich vermute, er hat erst zu diesem Zeitpunkt ganz legal Papiere gehabt. Vermute ich. Und konnte dann dort die Praxis aufbauen.
Sodass sich dann nochmal auch nach der Gründung Israels für ihn ja vielleicht sicherere Verhältnisse irgendwie entwickelt haben. Fragt, für mich ist diese Biografie deswegen so eindrücklich, weil sie diese enormen Schwierigkeiten einer Flucht zeigt, aber auch die vielen Schattenseiten, mit denen jemand, der ja eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft kommt, wahrscheinlich gut situierte Mittelschicht war, mit den Schattenseiten der Illegalität, mit denen man sich da auf einmal konfrontiert sieht. Die Familie wurde auseinandergerissen und Medak war in Palästina eben keineswegs willkommen. Und ja, für viele endet der Weg auch tödlich und führt in eine Sackgasse. Medak hat letztendlich es geschafft, dann doch nochmal in Israel Fuß zu fassen. Er hat ja, das haben Sie eben auch erzählt, eine Entschädigungsakte, also auch eine Entschädigung beantragt. Ich fand noch eine Sache interessant, auf die ich gerne zum Schluss kommen möchte. Frau Haag, Sie haben mit der Enkelin Ada Medak gesprochen. Die lebt wiederum in Australien und die hat auch ein paar Schätze, die sie mit Ihnen ausgetauscht hat. Und das ist auch eine ganz schöne Geschichte, die Sie uns bitte zum Abschluss nochmal erzählen müssen.
Ja, ich hatte das Glück, dass das geklappt hat, dass ich über die verschiedensten Webseiten dann Kontakt zu Ada Medak hatte. Und die hat dann auch erzählt, dass sie ihren Großvater in Jerusalem, in der Praxis, in seiner Bibliothek immer gesehen hat und sagte, er hätte dort eine große Bibliothek wieder aufgebaut. Er habe ja nichts oder fast nichts mitnehmen können damals. Aber sie hat mir Abbildungen gezeigt von den Dingen, die er mitgenommen hat. Mhm. Und das fand ich bemerkenswert. Mhm. Als eine Seite war es ein kleines Rezept. Ada hat dann geschrieben, sie weiß ja nicht, was das ist, aber das wäre etwas gewesen, das hat er wertgeschätzt und das hat sie sich nach dem Tode ihres Großvaters einfach mitgenommen. Seine ganze Bibliothek konnte sie natürlich nicht mitnehmen. Mhm. Und das war ein sogenanntes Rezeptbuch. Ein kleines Buch, wie wir Ärzte es immer in unserer Kitteltasche haben, nämlich mit den wichtigsten Dosierungen von Medikamenten. Mhm. Das haben wir heute auch noch in der Kitteltasche. Mhm,
absolut.
Vielleicht als Smartphone inzwischen, aber auch als kleines Buch in der Kitteltasche. Und das hat die Enkelin Ada in Australien sich behalten. Mhm. Das Zweite, was sie sich aufgehoben hat und was Emil Medak mitgenommen hat auf dieser Flucht, waren seine Orden aus dem Ersten Weltkrieg. Und ich finde das so bemerkenswert, das war für ihn wichtig.
Ja.
Er war ein assimilierter Jude in Kaiserreich Österreich. Das war seine Heimat, sein Staat. Mhm. Und dem hat er im Ersten Weltkrieg gedient. Und die Orden, die er dort im Sanitätskorps bekommen hat, waren ihm wichtig genug, sie auf der Flucht mitzunehmen. Mhm. Und er musste fliehen, weil sein Staat ihn total im Stich gelassen hat, rausgeworfen hat. Mhm. Und trotzdem diese Verbundenheit zu Österreich, seinem Heimatland. Das hat mich sehr beeindruckt, dass er genau das mitgenommen hat.
Absolut. Frau Haag, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Geschichte. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.